Zu den Aufgaben der Zentralstelle gehörten die Verwaltung der Finanzmittel für die Presseförderung, die Aufsicht über die subventionierten Zeitungen und die Pflege der Verbindungen zu in- und ausländischen Zeitungen in der Hoffnung, dass dadurch eine möglichst vollständige, freie, organische Wechselwirkung aller Glieder des Staates und der Presse zustande kommen würde. Die neue Behörde leitete damit den Übergang von einem auf Zensur basierenden System zu einem auf Nachrichten- und Informationsmanagement basierenden System ein. Analoge Veränderungen sind in vielen anderen Staaten des europäischen Kontinents zu beobachten. Im eher autoritären Klima des frühen bonapartistischen Regimes in Frankreich vertrat Innenminister Persigny die Ansicht, repressive Maßnahmen müssten durch ein energisches Eingreifen der Regierung zugunsten guter gesellschaftlicher Grundsätze ergänzt werden, und fügte hinzu, ein solches Eingreifen erfolge am besten durch Veröffentlichungen und Flugblätter, die von der Regierung angeregt und gegebenenfalls finanziert werden. Auch in Frankreich ging mit dem neuen Regime ein aktiveres und koordinierteres Vorgehen bei der Lenkung der öffentlichen Meinung einher. Wie Pierre Latour-Dumoulin, Gründer und Leiter der neuen Direction Générale de la Librairie 1856, in einem Bericht an den Kaiser feststellte, wirkten sich offizielle Warnungen und Strafverfolgungen negativ auf die öffentliche Meinung aus. Man sollte deshalb lieber den Exzessen der Zeitungen vorbeugen, um sie nicht unterdrücken zu müssen, und die Strenge des Gesetzes durch gemäßigte Anwendung abmildern. Ein Blick auf die Pressepolitik der anderen europäischen Länder zeigt viele Parallelen. Und auch die nichtstaatliche Presse war in erheblichem Maße von staatlicher Förderung durchdrungen. In den Ländern des Deutschen Bundes übernahmen fast alle großen Zeitungen Material von Journalisten und Korrespondenten, die von den verschiedenen staatlichen Pressestellen bezahlt wurden. Auch die katholische Kirche reagierte auf die Umwälzungen von 1848, indem sie ihr Verhältnis zur Presse und zur Öffentlichkeit neu gestaltete. Erst nach den Revolutionen, unter dem Druck der immensen Ausweitung politischer Presseerzeugnisse, entwickelte das Papsttum ein eigenes Presseorgan mit großer Auflage. Dabei kamen mehrere Faktoren zusammen. Pius IX. War von Beginn seiner Regierungszeit an in seiner Haltung der Presse gegenüber flexibler, wenn nicht gar positiver eingestellt als sein Vorgänger. Zudem gab es zaghafte Schritte in Richtung eines entspannteren Presseregimes innerhalb des Kirchenstaats. Die akute Instabilität, die durch den Krieg in Italien entstanden war, machte deutlich, dass der Papst potenziell schädliche Fehleinschätzungen seiner politischen Absichten korrigieren musste. Ende April 1848 gab Pius IX. Eine Allokution an die Kardinäle heraus, in der er sie aufforderte, Gerüchten entgegenzutreten, wonach er die Katholiken der Lombardei und Venetiens zum Aufstand gegen die Österreicher ermutige. Es folgte, wie wir gesehen haben, eine formelle Zurückweisung aller Zeitungsartikel, die den Papst zum Präsidenten einer neuen Republik aller Italiener machen wollen. Und später, während seines Exils in Gaeta, gab der Pontifex eine persönliche Erklärung ab, in der er die Bischöfe, zum ersten Mal, aufforderte, mit Hilfe der Presse die Wahrheit zu verteidigen.